Herzlich willkommen bei meinem Podcast Dein Weg aus der Bulimie. Der Weg aus der Essstörung ist immer möglich, auch für dich. Genau das möchte ich dir in diesem Podcast von Herzen gern mitgeben. In verschiedenen Folgen tauchen wir ein in Geschichten von Menschen. Ich führe Interviews mit ganz, ganz spannenden Persönlichkeiten, mit Menschen, die den Weg aus der Bulimie gegangen sind. Ich nehme dich mit auf die Reise, ich gebe dir Werkzeuge mit an die Hand, ich gebe dir Inspirationen, aber auch Aufklärung und Hintergrundwissen für Angehörige von Betroffenen. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und wieder zuhörst. Hol dir eine Tasse Tee oder einen Kaffee, mach's dir gemütlich, setz dich hin, schau, such dir einen Platz, wo du in Ruhe bist für die nächsten 20, 30 Minuten und tauch ein in die Geschichten, in die Werkzeuge. Nimm alles mit, was ein Beitrag ist für dich und setz um. Der Weg aus der Essstörung ist auch für dich möglich und ich nehme dich von Herzen gern mit an die Hand. Nun wünsche ich dir einfach ganz viel Freude beim Eintauchen, beim Reinhören und bedanke mich ganz herzlich, dass du da bist.
Wann hast du das gemerkt, dass du ein schwieriges Verhältnis zum Essen hast?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das merkt man nicht so direkt, so jetzt habe ich es gemerkt, sondern eigentlich ist das so etwas Schleichendes, was so in einem schleichenden Prozess entsteht. Und irgendwann realisiert man, wow, okay, da bin ich nicht mehr frei oder ich sage eine Einladung ab, weil ich mir überlege, was da zu essen gibt. Aber so dieser Punkt, der ist meist nicht zu Beginn einer Essstörung, sondern meist erst viel, viel, viel später, also bei mir war es Jahre danach, wo ich dann überhaupt mal realisiert habe, wow, okay, da stimmt einiges nicht. Und das ist eigentlich das Heikle dran, weil sehr oft ist man sich dessen nicht so bewusst, sondern man fängt mal an, sich quasi gesund zu ernähren oder schränkt irgendwas ein, verkauft es sich so quasi als der Gap zwischen gesund und quasi Einstieg in eine Essstörung ist unglaublich, unglaublich eng.
Und wie hat sich dies bemerkbar gemacht, also dieses schwierige Verhältnis zum Essen?
Ja, das war dann für mich so, es ist ja eben nicht das Essen, was quasi der Ausdruck ist. Dieses Verhältnis zum Essen ist ja dann etwas, wo du etwas anderes ausdrückst oder wo du etwas anderes kompensierst. Bei mir war es dann so, dass schlussendlich nach einer Vergewaltigung ich keinen Plan hatte, mit wem ich darüber sprechen soll, wo ich überhaupt mich hinwenden soll, weil ich bin jetzt aufgewachsen, ich hatte keine Bezugsperson in meinem Leben als Kind oder enge Bezugsperson, weil meine Eltern waren schon da, aber das war nie irgendwie ein Verhältnis, wo ich mich jetzt wohlgefühlt hätte. Und da habe ich dann angefangen, quasi ganz, ganz wenig zu essen. Und da habe ich schon gemerkt, das ist jetzt nicht unbedingt ideal und trotzdem wollte ich damit eigentlich aufmerksam machen, dass sie mich mal fragen, wie es mir geht. Aber es ist nicht eben das Essen meist im Vordergrund, sondern es ist meist etwas, was quasi der Auslöser ist, dass ich etwas kompensieren will, etwas wegdrücken will, etwas nicht fühlen will. Aber da wurde es mir schon bewusst, aber mit 16 hatte ich damals auf jeden Fall dieses Bewusstsein nicht, dass ich nicht irgendjemand anderem schade, sondern mir selbst.
Also das heißt, ein persönlicher Auslöser war halt eben vor allem diese Aufmerksamkeit zu bekommen oder einfach mal gefragt zu werden, wie es dir geht.
Yes, okay. Das hätte ich mir gewünscht.
Also es war kein Zeitpunkt, sondern es kam so schleichend. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, schlussendlich nachher das ganze Angehängsel. Eben, also am Anfang, ich sag mal, bis vor dieser Vergewaltigung war ich voll frei mit allem. Ja, schlussendlich war es ja dann, ich sag mal, diese ganz kurze Phase von Magersucht war so sehr schnell, sehr intensiv, also dann auch sehr schnell an Gewicht verloren. Das waren aber nur ein paar Monate. Dann haben sich quasi das Umfeld und Ärzte und alle drum quasi bemüht, dass ich wieder esse und zunehme und wieder in ein normales Gewicht komme. Und dann habe ich dann, ich musste in Therapie zu Ärzten und all das. Und habe dann quasi für mich entschieden, dass ich jetzt wieder zunehme und esse, weil mich dann die anderen in Ruhe lassen. Dass ich da nicht mehr irgendwie in die Therapie, nicht mehr zu einer Ärztin in Kontrolle und all das muss. Habe dann aber angefangen zu brechen. Das war super praktisch eigentlich. Also es war mir damals natürlich nicht bewusst, dass ich mir selber damit am meisten schade und nicht die anderen belüge. Ich habe die anderen zwar auch belogen, aber mich selbst am allermeisten. Und ja, und das ging dann über Jahre. Eigentlich erst habe ich mich dann recht toll gefühlt und dachte, wow, geil, oder? Ich habe alle irgendwie an der Nase herumgeführt und schön bin jetzt auf einen raus. Aber das war eigentlich gar nicht so dann unter dem Strich, sondern eben da gehst du in eine Suchttendenz rein, wo du dann, wenn du merkst, da, ich höre jetzt auf, hä, oder das Gefühl hast, wo jetzt schränkt es mein Leben zu fest ein, dann kommst du nicht mehr raus. Mhm. Und darum ist es schon schleichend im Sinn von, ich mache es mal, es ist gar nicht so schlimm. Und wenn ich dann merke, dass es schlimm ist oder ich eben eigentlich aufhören will, aber nicht aufhören kann, dann ist es meist dann schon ziemlich spät.
Mhm. Ja, also die nächste Frage wäre, wie hat sich dein Alltag damit verändert? So.
Boah, okay, mein Alltag hat sich natürlich in dem Sinn, ich sag mal, schleichend mitverändert, dass ich weniger ausgegangen bin, weniger Freunde getroffen habe, immer mehr mich zurückgezogen habe, immer mehr für mich die Dinge gemacht habe, immer mehr Ausreden und Lügen kreiert habe, immer mehr mein Leben rundherum aufgebaut, also weil schlussendlich irgendwie 80-90% der Gedanken, die waren dann nur noch rund ums Essen und Nicht-Essen und Einkaufen und Hungern und Kotzen und Fressen und Zeit und das ist übel und habe aber daneben meinen Alltag gelebt. Also ich habe damals noch eine Ausbildung gemacht, dann war ich in der Lehre, Lehrabschluss, dann habe ich gearbeitet, dann habe ich Kinder gekriegt und alles eigentlich rundherum gebaut. Aber eine unglaubliche Einschränkung.
Also auch im sozialen Leben?
Ja, total. Also du ziehst dich immer mehr zurück. Damals, wo ich jugendlich war, ich bin dann schon noch ausgegangen, aber ich habe natürlich alles dann auch immer ganz, ganz gut planen müssen. Eben Abendessen, dann, wenn alle in ein Restaurant gingen zum Abendessen, habe ich halt gesagt, ich habe zu Hause schon gegessen. Oder dann habe ich gesagt, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und dann konnte ich einfach reinhauen. Also du bist ständig in Lügen, in Ausreden, in irgendwie, ja, du, dein Leben lebst du auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite ist es sehr nicht mehr real.
Hast du das Gefühl, dass das Alter eine Rolle gespielt hat?
Ja und nein. Ich meine, damals muss man sich vorstellen, damals gab es bei mir weder Social Media noch Handy noch Computer noch was auch immer. Ich hatte nicht mal einen Fernseher zu Hause. Ich habe mit 28 mein erstes Handy gehabt. Ich glaube, wir waren auch wahrscheinlich später entwickelt und die Magersucht war ja nicht, ich mache jetzt die Magersucht, weil das jetzt gerade toll ist und weil das jetzt gerade in ist und weil da auf Instagram und TikTok und überall die jungen Mädels sind, das hat es damals gar nicht gegeben. Aber für mich war es eigentlich mehr ein Hilfeschrei und parallel dazu dann danach quasi das mit der Bulimie. Das habe ich ja nirgendwo gelesen oder gedacht. Also ich habe es dann einfach gemacht und dann später hat es noch einen Namen gekriegt. Aber heute ist natürlich das Alter auf jeden Fall ein Thema, aber in Verbindung mit halt dem ganzen sozialen Druck, Bewertung und all diese Sachen.
Denkst du, du könntest auch jetzt nochmals in eine Essstörung fallen?
Nein. Never ever.
Nein. Und aus welchem Grund?
Weil ich so safe bin, weil ich so mit mir im Reinen bin, weil ich so, ich sag mal, mental stark bin, weil ich einfach safe bin. Also never ever, weder eine Essstörung noch sonst eine Sucht. Nie.
Okay. Und wie war dein körperliches Wohlbefinden in dieser Zeit?
Das war ganz schlimm. Das war ganz, ganz schlimm. Also das war, ich nenne jetzt einfach die Worte Hass und Ekel und Unzufrieden. Also das war ganz, ganz schlimm, obwohl ich ja eigentlich immer gut ausgeschaut habe. Aber wenn ich jetzt heute Fotos von damals, von vor 30 Jahren anschaue, dann war ich zwar jünger, ein bisschen weniger falten, ein bisschen mehr schwabbige Arme und Beine, aber die Ausstrahlung hat gefehlt. Das sieht man den Menschen an, die gefangen sind in dem, also weil du hast eine Ausstrahlung, die kommt aus dem Gesicht, aus den Augen, aus der Lebendigkeit. Und die hat eigentlich nichts mit dem Körper zu tun, aber ich war schlank und war trotzdem nicht zufrieden. Und ich hätte noch schlanker oder noch ein bisschen mehr sein können und wäre trotzdem nicht zufrieden.
Hat es einen bestimmten Zeitpunkt oder Auslöser gegeben, der den Start deiner Heilung kennzeichnet?
Ja und nein. Also natürlich war es bei mir wie bei praktisch allen so, habe ich immer gesagt, jetzt höre ich auf. Am nächsten Tag weitergemacht oder ein paar Stunden später wieder. Der Punkt, der war auf jeden Fall, wo ich kurz davor war, wirklich mir das Leben zu nehmen und zu sagen, hey, also eigentlich ja, ich mag nicht mehr. Und das war dann der Punkt. Der hat aber vorher schon ein Stück weit begonnen, im Sinn von, dass ich jemanden, einen Mentor kennengelernt habe. Der ist der Manuel Schoch aus Zürich, also der lebt leider nicht mehr. Ich bin über meinen Ex-Mann zu ihm in die Therapie gekommen, weil er eine Paartherapie machen wollte, hat mich dahin geschleppt und ich fand diesen Therapeuten der erste überhaupt, den ich mal, oder wo ich dachte, okay, der versteht mich, also der weiß so ein bisschen, um was es geht, wo ich aber auch gemerkt habe, okay, ich kriege da wieder eine Verbindung zu mir oder zu meinem Körper. Und das war ganz, ganz spannend und ich bin danach noch einige Male dann allein gegangen, die Ehe haben wir nicht hingekriegt, aber also das war dann noch, hat noch ein paar Jahre gedauert. Aber für mich war es da, durch diese, ich sag mal, diese Vorbereitung, die ich bei ihm gemacht habe, habe ich dann an dem Punkt, wo ich wirklich, das wurde immer schlimmer und ich hatte dann schon zwei kleine Mädchen, da habe ich dann tatsächlich mich nicht umgebracht, sondern ich habe aufgehört. Und das war aber ganz krass. Also das war wirklich, wären die beiden nicht da gewesen, ich glaube, das würde mich heute nicht mehr geben.
Und das war der Wendepunkt gewesen?
Ja, genau, da habe ich aufgehört.
Wie hat dein Umfeld auf deine Krankheit reagiert?
Das wusste eigentlich niemand. Also damals mit der Magersucht, da hat natürlich meine Mama hat das quasi gemerkt und hat danach, ich sag mal, eben immer übers Essen ein Theater gemacht, muss mal essen oder iss mal und iss mal und iss mal. Nachher aber, wo ich dann quasi wieder im normalen Gewicht war, wo ich dann in die Bulimie gerutscht bin, da hat es eigentlich niemand mehr gewusst. Ich weiß, dass meine Mama das gewusst hat. Wenn du jugendlich bist und zu Hause wohnst und ständig die Schränke leer sind, dann fragst du dich mal oder überlegst dir mal was als Mama. Sie hat aber nie wirklich was gesagt oder mich darauf angesprochen und dann bin ich dann möglichst schnell ausgezogen. Mein Ex-Mann, der hat es gewusst, aber dann auch nicht so im Detail, eben weil man erzählt ja dann viele Geschichten und redet ein bisschen drumherum und ist eigentlich alles gar nicht so schlimm und es geht schon wieder, weil du lebst ja das Leben und das sieht man den Betroffenen nicht an. Und sonst mit niemandem, das ist tabu, da sprichst du nicht drüber.
Also du hattest keine Person, wo du das bestimmt gesagt hast? So.
Nee.
Ja.
Nee.
Okay.
Nee.
Und was denkst du, letztendlich hat dir persönlich am meisten geholfen?
Das, was mir geholfen hat, ist auf jeden Fall das, was ich auch heute den Menschen, die ich begleite, mitgebe, und zwar ist das den Fokus wegnehmen von Zahlen, von Bewertung, von Kontrolle, von Druck, wirklich auch vom Essen, sondern wirklich da hinzuschauen, wie geht es mir? Wieder diese, du hast mich gefragt, wie war das mit dem Körper? Ich meine, wenn ich meinen Körper hasse, wie will ich überhaupt irgendwie ein glückliches Leben führen? Also da wieder zu lernen, die Verbindung zum Körper wieder herzustellen, dieses Gefühl zu haben, dass es okay ist und dass es völlig unabhängig ist von dem Waage einfach gerade entsorgen, alle Tracking, alle Apps, alle Uhren, da müssten die Menschen bei mir sofort entsorgen, weil das nicht relevant ist für Wohlbefinden. Wenn ich aufgestanden bin am Morgen und mich eigentlich gut gefühlt habe, aber damals in der Bulimie, wenn ich dann auf die Waage gestanden bin und die eine falsche Zahl angezeigt hat, war mein Tag versaut. Obwohl ich mich eigentlich wohlgefühlt habe. Das heißt, meine Gefühle, meine Stimmung, die waren abhängig von einer Zahl. Und das ist etwas, was ganz, ganz essentiell ist. Einfach mal diese Verbindung zum Körper, zu sich selbst, zum Fühlen wiederherzustellen. Wenn du in der Essstörung, vor allem in der Bulimie gefangen bist, bist du auch unglaublich kontrolliert und du denkst unglaublich viel. Kontrollierst und denkst und kommentierst und bewertest und erklärst und begründest. Du bist aber eigentlich gar nie im Fühlen, gar nie im Wahrnehmen. Und das ist etwas grundlegend Wichtiges, um wirklich überhaupt in eine Heilung zu kommen und vor allem dahin, wo ihr die Frage vorgestellt habt, würdest du wieder mal in eine Sucht fahren können. Durch das, dass es eben im Innen geklärt und gelöst ist, die Themen, die unter der Sucht versteckt sind, ist es durch.
Aber wann würdest du sagen, hat ein Betroffener wieder ein gesundes Körpergefühl oder ein so Abschluss gutes Körpergefühl?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kannst du nicht abschließend sagen. Und ich behaupte jetzt sogar, dass Betroffene immer wieder mal so einen kleinen Einbruch haben, wo sie ins Zweifel kommen oder wo sie so ein bisschen ins Grübeln kommen. Aber wenn man diese Sicherheit hat oder auch Werkzeuge hat an der Hand, dann ist es auf jeden Fall möglich, da immer wieder gerade rauszukommen. Und ich kann für mich sprechen. Ich bin seit über 20 Jahren bin ich wirklich frei und ich werde bald 53 und es ist für mich voll okay. Also ich bin wirklich voll fein mit mir, mit meinem Körper, mit allem, was halt einfach so dazugehört. Es gibt immer wieder Menschen, die strugglen, die da noch nicht so ganz safe sind. Und das kann sein, dass das nach einem Jahr, nach zwei Jahren, das kann sein, dass das vier Jahre braucht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und ist jetzt nicht allgemeingültig, da ist es dann gut.
Also jetzt nicht zeitlich gesehen, aber so die Fähigkeit der betroffenen Person wieder völlig allein ihr Leben zu meistern, so ohne Zahlen und...
Gut, das ist in einem halben Jahr möglich. In einem halben Jahr bis zu einem Jahr, ich sag mal, die Grundsteine zu legen dafür, die Grundlagen dafür, eben was ich stattdessen tue, wie ich mit dem, warum ich jetzt da oben alles kontrollieren wollte, wie ich anders damit umgehen kann, das auf jeden Fall, das ist nach einem halben Jahr bis einem Jahr gut möglich. Und dann muss man es weiter integrieren.
Wie hat diese Erstellung deinen weiteren Lebensweg eigentlich geprägt, also jetzt bis heute?
Also nachdem ich frei geworden bin, habe ich sicher fast 10 Jahre einfach gelebt. Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben, das hat mich nicht interessiert. Also nicht, dass ich es weggeschoben habe, aber ich habe einfach mal gelebt. Und das war wirklich spannend. Und bin dann eigentlich durch Umwege wieder damit konfrontiert oder in Berührung gekommen, weil ich mal ganz kurzzeitig so im Bereich Nahrungsergänzung, da gibt es ja tausend Direktvertriebe, die was für auch Mittel und Produkte die alle haben, da habe ich mal kurzzeitig so ein Produkt, um eben so 9 Tage Körperreinigung und solches Zeugs verkauft, weil meine jüngste Tochter zur Welt kam, dann irgendwie nicht mehr das machen konnte, was ich vorher gemacht habe. Und bin dann durch das, dass ich Gespräche mit diesen Menschen, die das kaufen wollten, geführt habe, wieder in Berührung gekommen, dass die quasi ein Produkt haben wollen. 9 Tage, super, dann habe ich ein paar Kilos weniger, tiptop mache ich, oder? Wurde mir aber bewusst, dass auch wenn die ein Produkt nehmen, 9 Tage, ein paar Kilo weniger, dass es im Innen genau eben diese Verbindung zum Körper oder dieses es passt so, oder ich bin glücklich mit mir, oder ich bin zufrieden, dass das 0,0 gelöst ist. Dann habe ich angefangen, Newsletter zu schreiben, so Inspirations-Newsletter für all diese Leute, die sich da gemeldet haben. Das habe ich dann mit der Zeit nicht mehr gemacht. Dann sind mehr so Menschen mit Essstörungen tatsächlich auf mich zugekommen. Also es ist wirklich so, wow, okay, das hat sich einfach dann so ergeben. Und dann habe ich die ersten Gruppen gemacht, ich habe ein E-Book geschrieben, ich habe eben diese Inspirationsmails einfach so Impulse ausgesendet. Und dann habe ich vor, das ist jetzt fast 6 Jahre her, habe ich die erste wirklich Gruppe begleitet, also war zum Teil noch über Facebook. Und also, ja, und das hat sich dann jetzt in den letzten Jahren nochmals massiv weiterentwickelt, einfach durch die Nachfrage, aber auch durch das, dass ich natürlich dann ganz genau geguckt habe, okay, was braucht es, was kreiere ich jetzt da, wie kann ich diese Menschen begleiten, was brauchen sie, und habe so eigentlich, ja, so ein Konzept entwickelt, und da bin ich jetzt dran und drin und begleite Menschen, und eigentlich das Schönste ist einfach zu sehen, wie viele Menschen frei werden, wenn sie in der Begleitung waren, wenn sie eben, ich sage mal, diesen Weg, den ich gegangen bin, vereinfacht gehen können, weil ich sie natürlich mit an die Hand nehme, weil ich ihnen ganz viel, natürlich online kannst du Videos und Workbooks und Audiodateien zur Verfügung stellen, dass alles einfach quasi so da ist, was es gar noch nicht gibt bisher.
Also kann man eigentlich sagen, dass Essstörungen am Schluss nicht immer etwas mit dem Dünnsein wollen zu tun haben, sondern auch oft ein Hilfeschrei sein können.
Der Seele. Okay. Nicht nur sein können, sondern allermeist. Weil wenn du dir überlegst, auch diese Menschen oder diese Jugendlichen, also das ist ja ganz, ganz schlimm, die sind 10 oder 12 heute schon, oder? Also die da reinrutschen, das ist ganz, 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 ganz schlimm, wirklich. Die wollen ja nicht, also logisch wollen die dünn sein, aber warum wollen, oder schlank sein, warum wollen sie schlank sein? Weil sie sich nicht sicher fühlen, weil sie gemobbt werden, weil sie dieses Selbstbewusstsein, diese Stärke, diese Verbindung mit dem Körper, mit sich selbst nicht haben, weil die nicht gestärkt ist, weil die zu wenig irgendwie aufgebaut wurde. Weil wenn die ist, dann ist doch egal, was die im Außen reden. Aber wenn du unsicher bist, dann gehst du irgendwo hin, wo du dich dran halten kannst, und dann geben da die in Social Media irgendwie ab, Gesundheit und Lifestyle und Essen und was auch immer alles, die sich bei mir melden, weil sie Bulimie haben. Und da aber so ein Instagram-Profil haben über super gesund und super toll. Mhm. Ja, und da muss man einfach mal tief durchatmen und sagen,
ja.
Übel.
Also nun kommen wir, also du als Fachperson, das heißt, wir würden jetzt gerne wissen, was ist eigentlich, ist die Tendenz steigend, was die Störung bei Jugendlichen betrifft?
Ja.
Okay.
Leider ja. Prävention, also irgendwo Prävention ist einfach das Allerwichtigste. Aber nicht nur für die Jungen, sondern für die Eltern. Weil da bei 8, 9, 10, 12, da haben die Eltern eine Aufgabe, damit sie da dann gar nicht reinrutschen.
Was sollten sie denn machen, damit es eben vielleicht nicht zu dem kommt?
Die Eltern sollen einfach mal gucken, wie es ihren Kindern geht, mal fragen, wie es ihren Kindern geht, sie nicht nur reduzieren auf Leistung und perfekt sein und noch ein bisschen mehr, sondern sie auch Kind sein lassen dürfen. Und halt auch mit dem Essen. Ich meine, wenn ein Kind aufwachst und die Mutter sagt, boah, okay, du musst ein bisschen aufpassen, jetzt musst du gucken und jetzt machen wir mal Diät. Ja. Dann fängt es schon an. Also quasi so, wie du bist du nicht okay. Du müsstest jetzt ein bisschen dein Gewicht reduzieren oder ein bisschen aufs Essen aufpassen. Aber eigentlich müsste man mal fragen, okay, fühlst du dich wohl? Geht's dir gut? Und das ist ja dann unsere Bewertung, wo wir sagen, okay, dieses Kind ist zu dick oder das ist so und das dürfte nicht so, das müsste so, aber ist ja jeder Mensch einfach so, wie er ist. Und ist ja nicht jetzt zwingend glücklich oder gesund oder zufrieden oder mit sich im Reinen, ob er jetzt diese Zahl hat oder diese Zahl hat. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Und jeder Körper ist doch einzigartig und unterschiedlich und soll so sein dürfen, wie er sein möchte.
Aber es gibt ja da auch in beide Richtungen Grenzen. Also auch gesundheitlich gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, ich nehme jetzt ein Kind mit 8. Ein Kind mit 8, das, ich sage mal, plus minus eine ausgewogene Familientisch-Ernährung-Angebot kriegt, das ist auch plus minus in irgendeinem Bereich, der, wenn wir es bewerten, normal ist. Und da jeder Körper unterschiedlich ist, sind die einen hier, die anderen sind da und ist alles voll im grünen Bereich. Wenn wir nicht bewerten, wenn wir aber anfangen einzuschränken oder wenn wir anfangen eben zu bewerten oder zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht oder die Kinder, ich sage jetzt mehr oder massiv weniger werden, das, was du angesprochen hast, dann geht es nicht ums Essen.
Wie sollte man das denn deiner Meinung nach handeln, wenn ein Kind zum Beispiel viel zu dünn ist oder viel zu dick, also dass es gesundheitlich schädlich ist für die Pubertät und so weiter?
Genau. Auch das ist ja ein Thema, das nicht einfach von heute auf morgen entsteht. Wenn ich als Mutter eine Verbindung zu meinem Kind habe, dann weiß ich, ob sich mein Kind wohlfühlt, ob irgendwas ist oder nicht.
Und sagen wir, es wäre jetzt nichts und das Kind ist trotzdem stark übergewichtig oder stark untergewichtig.
Dann guckst du mal, was in der Schule ist. Also meiner Meinung nach passiert es Menschen, die sicher sind mit sich selbst, die in einem achtsamen, liebevollen Umfeld aufwachsen, passiert das nicht einfach so, dass sich in diese Richtung oder in diese Richtung extrem quasi mein Körpergewicht entwickle. Das ist meine Meinung. Passiert nicht einfach so. Da ist immer etwas dahinter, aber nicht das Essen. Außer eine aber auch da, dann gibt es Mütter, die quasi ich habe jetzt gerade eine Klientin, die hat gesagt, meine Mutter, die kam immer nach Hause von der Arbeit, hat uns Kinder das Essen auf den Tisch gestellt und ist wieder gegangen. Für mich war Essen Liebe, respektive quasi Ersatz für die Mama-Liebe. Aber sie kam jeden Mittag, hat das kurz hingestellt und ist wieder in die Fabrik gegangen. Das ist eine 67-jährige Frau, die in meiner Begleitung ist.
Gut, und wie reagiert das Umfeld eigentlich meistens auf die Krankheit? So was
also im Grundsatz, so wenn jetzt junge Menschen betroffen sind.
Bei Jungen? Gut, da sagen sie, wenn du jetzt nicht normal isst, schicke ich dich in eine Klinik oder du musst jetzt einfach normal essen. Oder diejenigen, die es wissen, oder auch Mütter, da kann es dann auch in eine krasse Kontrolle gehen. Also, dass die Mütter dann alles kontrollieren oder die Schränke abschließen, ganz, ganz, ganz falsch. Eben, da gibt es ja noch mehr Kontrolle, wenn du tatsächlich in einer Essstörung drin bist, ob jetzt Magersucht, gut, dann musst du nichts essen, aber wenn du Bulimie hast, dann findest du immer Wege, dann fangen sie an zu klauen oder irgendwas. Und da ist es halt eben mit Druck und Kontrolle und Bewertung und noch mehr perfekt, das Kontraproduktive. Aber dass diese Familien eben dahin kommen, da kannst du nicht einfach, jetzt mache ich mal schnell was und dann ist alles wieder gut, sondern das ist ein ganzes System, das dahin gekommen ist, dass es dann so ist. Und meist sind es halt die Kinder oder die Jugendlichen, die hochsensitiv sind, die das, was in der Familie nicht funktioniert oder nicht ausgeglichen ist oder nicht im Balance ist oder halt eben in Disharmonien ist, das gleichen sie dann irgendwie aus und irgendwann können sie es nicht mehr ausgleichen und dann brauchen sie was.
Okay, also grundsätzlich sind die Reaktionen nicht so, wie es sein sollte.
Nein, weil die meisten Angehörigen sind ja ohnmächtig, die haben ja keinen Plan. Mhm. Für sie ist eine Essstörung eine von Essstörung, also ist normal. Aber die haben dieses, auch die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben dieses Bewusstsein noch nicht. Jede Sucht ist eigentlich nicht, also wenn einer Kokain schnupft oder Alkohol trinkt oder was auch immer, ist er zwar Alkoholiker oder ist kokainsüchtig und trotzdem ist das da oben die Sucht. Wenn ich dem das jetzt wegnehmen würde, das Symptom, dann würde er einfach eine Suchtverlagerung machen, würde er was anderes wählen, weil er mit dem, was ist in seinem Leben und mit dem, was er wahrnimmt, mit dem, was er fühlt, nicht umgehen kann. Und das heißt, es muss grundsätzlich auch im Thema Essstörungen bei Jugendlichen ein Umdenken passieren. Wie viele Menschen habe ich in meinen Begleitungen, die mit Magersucht in eine Klinik kommen und Bulimie raus, weil sie das Gewicht erreichen müssen, weil sie so viel essen müssen und damit nicht klarkommen? Mhm. Gibt es heute immer noch einiges, ziemlich viel.
Welches ist das Alter, bei dem die meisten Jugendlichen einer solchen Krankheit verfallen? Gibt es da ein konkretes Alter oder ist es einfach so?
Nee. Das gibt's nicht, weil eben tendenziell und das, was ich die letzten Jahre in der Entwicklung wahrnehme, ist, dass sie immer jünger werden. Und das finde ich ganz, ganz schlimm und beängstigend. Mhm. Also wenn 12-jährige Mädchen mir schreiben, was soll ich machen? Und meine Eltern dürfen es nicht wissen und ich habe mit 8 meine erste Diät, mit 10 in die Klinik mit Magersucht, da habe ich gelernt, wie es Bulimie geht und jetzt lebe ich schon 2 Jahre in der Bulimie und meine Eltern wissen es nicht, das darf niemand wissen, ich kann nicht mehr. Das ist übel. Prävention an Schulen wäre ultra wichtig.
Mhm. Was denkst du, kann man noch machen, um jetzt, also jetzt in der Schule, wie sollte man
zeigen,
ja, oder aufklären?
Unbedingt aufklären, da müssen halt tatsächlich Fachpersonen, aber nicht Fachpersonen, die halt, ich sag mal, halt diese Therapien, die es halt so gibt, die sind halt einfach so, die verstehen das Thema Essstörung nicht. Und es gibt wenige, die wirklich, ich sag mal, ich führe jeden Tag 2 Gruppen, dann erzählen Sie mir etwas, kommen mit einem Thema und dann erkläre ich Ihnen, wie es ist oder was Sie denken oder wie die Struktur ist. Und dann sagen Sie mir immer, ja, aber, ja genau, wieso weißt du das? Und dann sage ich, ja, logisch weiß ich das. Und logisch kann ich dir das genau aufzeigen, wie es funktioniert oder wie dein System ist, dass du da immer wieder so reinfällst und so. Aber das kann ein studierter Psychologe, auch wenn er einen Titel hat oder Psychologin, bringt das nicht hin, weil die haben diese Erfahrung nicht von, wie ist es wirklich und wie ist es dahinter und was ist noch 7 Stufen weiter hinten dahinter versteckt, als das, was einfach an der Oberfläche ist. Und da können allenfalls ehemals Betroffene könnten solche Präventionsvorträge machen, also das wäre super, oder? Auch, ich sag mal, das eine ist wirklich bei den ganz Jungen in den Schulen. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mit einer jungen Frau auch ein Interview geführt, die hat gesagt, es gibt so bei ihr an der Schule, die war auch 18, gibt es ganz viel Mobbing über den Körper. Und da gibt es junge Mädels, die dann halt in eine Essstörung rutschen, und zwar nur aufgrund des Mobbings. Und wir haben da so 2-3 Strategien ausarbeitet, wie sie da umgehen kann. Und sie haben eine coole Klassenlehrperson, die sie dabei unterstützt. Das finde ich großartig. Aber das müsste, eigentlich müsste das überall reingehören und in Elternabende auch. Also ich sage mal, mindestens ein Elternabend bis zur 6. Klasse müsste diesem Thema als Prävention gewidmet sein. Und in der Berufsschule nachher für die Jugendlichen.
Ja.
Finden Sie, dieses Thema sollte vielleicht die Schulsozialarbeiterin eigentlich übernehmen? Weil die haben ja auch solche Fälle vielleicht?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem eine gute Idee, aber dass die sich zum Beispiel weiterbilden, dass sie wirklich wissen, was wichtig ist oder wie sie da präventiv vorgreifen können und nicht erst dann eingreifen oder mal hinhören, wenn die schon betroffen sind. Also logisch da auch. Aber für mich ist viel mehr, steht die Idee der Prävention im Vordergrund, weil eben meine jüngste Tochter wird jetzt 10 und wenn ich so die Entwicklung anschaue, wie sich das einfach weiterentwickelt, dann finde ich es nicht so wahnsinnig toll. Die Bewertung, die Leistung, Perfektionismus und noch mehr und noch schneller. Wenn sie ist jetzt gerade in die 4. Klasse gekommen, dann gibt es eine Mutter, die kommt und sagt, ja, wie ist es für die, wie steht es mit der Gimmi-Vorbereitung? Oder? Mhm. Und dieses Kind, dieses Mädchen muss zu Hause schon Aufsätze, also die Mutter trainiert mit ihr Aufsätze, die macht mit ihr irgendwie Mathematik. Wir haben doch Lehrpersonen und wir haben Schule und die haben so das, was sie durchgehen müssen. Aber wenn ich als Eltern halt schon Druck mache und finde, du musst das wissen und jetzt lernst du noch ein bisschen mehr, aber dieses Kind will vielleicht lieber draußen spielen oder in den Wald gehen oder was auch immer machen. Kreativ sein. Leistung ist überbewertet, nennen wir es mal so.
Ja, also heutzutage definiert Leistung halt doch dein späteres Leben.
Ja und nein.
Nein, es gibt auch wieder viele Umwege, die man machen kann.
Ja,
das ist so.
Ja, ich glaube, es ist so. Weißt du, wenn wir wieder hier sind, dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren mit dem Körper, mit der Zufriedenheit. Wenn ich fein bin mit mir, wenn ich gesetzt bin, also das, ich nehme jetzt das Wort Selbstbewusstsein oder einfach diese innere Stärke, diese innere Sicherheit, wenn ich die habe, wenn wir die als Schul, wie sagt man, als Unterrichtsfach von mir aus einmal die Woche irgendwie einbauen oder eine Lektion, wie kreierst du Selbstsicherheit? Heute war ich mit 3 Mädels im Skillspark und dann, ich bin gerade an meinem E-Book überarbeiten, habe ich gesagt, Chatelis, wisst ihr, dass ihr 60.000 Gedanken pro Tag etwa denkt und nur etwa 10% davon sind positiv? Dann gucken sie mich so an und sagen, boah, das ist ja krass. Ja, was kann man denn machen? Dann sage ich, ja gut, sammeln wir mal ein bisschen, oder? Aber da mit ganz wenig, eben mit wirklich bewusstem Hinhören, mit bewusstem Wahrnehmen, mit Dankbarkeit. Das sind ja so ganz kleine Aufgaben oder Übungen, die wir easy jeden Tag einfach mit 5 Minuten Aufwand integrieren können, die aber so viel verändern für ein ganzes Leben. Also diese innere Stärke, dieses Selbstbewusstsein stärken, das wäre etwas, was gemacht werden müsste.
Und wer sollte das unterrichten?
Boah. Ein Lehrer, ein Sozialarbeiter, irgendjemand externer. Ich find's bei solchen Sachen manchmal noch gut, wenn jemand externer kommt. Meine mittlere Tochter hat mir damals gesagt, wo sie in der Berufsschule war, hat sie gesagt, Mama, du müsstest eigentlich in jeder Berufsschulklasse einen Vortrag halten. Das wäre so wichtig, dass alle einfach verstehen, um was es geht und wissen, was wichtig ist. Und ich glaube schon, dass man das mit wenig Aufwand integrieren könnte. Wäre sicher spannend.
Ja, es wäre sicher spannend.
Genau, eine weitere Klientin von mir hat mir mal geschrieben, Andrea, es ist einfach krass. Und das, sie hat das so herzlich geschrieben, sie hat geschrieben, der Kurs, der Kurs von Andrea Amann müsste ab sofort in jedem Lehrplan Pflichtfach sein.
Das wäre mega schön.
Weil sie eben 20% geht ums Essen, 80% geht um alles andere in meiner Begleitung.
Okay. Ja, das würde sicher vielen noch helfen.
Dann wahrscheinlich in solchen Sekundarschulen oder Primarschulen, wo auch wirklich Mobbing ein großes Thema ist.
Ja, genau. Und Mobbing passiert ja auch nur, das machen ja auch wieder eigentlich, wenn man es versteht. Die Menschen, die mobben, sind ja im Innen unglaublich, also wie sagt man, die haben kein Selbstwertgefühl, aber die machen das, um sich da besser zu fühlen. Und dann hat es solche, die Anhänger sind von ihnen. Und wenn man das mal einfach so mal auseinandernehmen würde, aber ohne Bewertung und ohne du und du bist besser und du bist schlecht und du hast so, sondern einfach mal, okay, wie geht's denn euch eigentlich? Okay, wie ist dein Level von Selbstwertgefühl? Wie fühlst du dich so im Innen? Wie so präsent bist du da? Da. Ja. Also ich hätte 1000 Ideen.
Wieso machst du das dann nicht?
So weil man Tag 24 Stunden hat.
Ja, stimmt.
Ich arbeite mittlerweile abends, Sonntag, Samstag, abends. 3 bis 4 Abende die Woche. Und meine jüngste Tochter findet es nicht immer so toll.
Ja, das verstehe ich. Was denkst du, ist das ideale Verhalten, welches man bei einem Betroffenen gegenüber zeigen sollte?
Also sicher nicht quasi. Also wenn man weiß, also wenn sie sich anvertraut hat, ist es etwas anderes, als wenn man denkt, sie hat oder sie ist darin gefangen. Das sind zwei ganz große Unterschiede, weil wenn man weiß, wenn sie es dir gesagt hat, dann kannst du natürlich sagen, okay, wenn du Hilfe brauchst oder Unterstützung oder wenn du jemanden brauchst zum Reden, bin ich jederzeit von Herzen gerne für dich da. Einfach diese Tür offen lassen. Nicht helfen wollen im Sinn von, ich sag dir jetzt, was du machst. Also so, ich sag mal in einer Überheblichkeit, aber mehr diesen Raum öffnen, dass wenn du was brauchst, wenn du Hilfe brauchst oder ich dich irgendwo unterstützen kann, dann komm gerne auf mich zu. Das andere, wenn sie nicht weiß, dass du es weißt oder wenn du es vermutest, dann würde ich am allerehesten erstmal so in dritter Person so by the way, über ich kenne jemanden, der übrigens, ich habe gehört, dass, und dann so, die unter Bulimie leidet oder die in die Magersucht gerutscht ist. Und dann vielleicht mal so, was würdest du jetzt machen da? Also, weil wenn du jemanden direkt auf eine Essstörung ansprichst, wird sie dich verbannen.
Ja.
Weil du bist ihr größter Feind. Weil das ist ihr bestgehütetes Geheimnis.
Okay.
Gibt es grundsätzliche No-Gos?
Ja, eben genau das. Also jemanden direkt darauf ansprechen. No-Go ist doch einfach normal. Tu doch nicht so blöd.
Das hilft auch nicht weit.
Das ist ganz übel, ja.
Okay. Dann, wie diagnostiziert man eine Essstörung?
Nee, also ich bin kein Arzt. Ich mag das, ich mag auch die in dem Sinn Diagnosen nicht, weil es gibt Bulimie. Die Bulimie hat auch schon wieder ganz verschiedene Facetten. Es gibt die Menschen, die nehmen nur Abführmittel. Es gibt die Menschen, die machen exzessiv Sport. Es gibt die Menschen, die hungern dann und fressen. Es gibt die Menschen, die kotzen. Also Bulimie ist nicht nur Fressen und Kotzen. Eben, da gibt es auch die, die nur Sport machen oder die hungern oder die Abführmittel nehmen. Auch da gibt es schon ganz verschiedene Facetten, dann eben gibt es Anorexie, einfach die Magersucht, da ist es ja dann einfach gar nichts mehr essen oder wirklich nur noch irgendwie 3-4 Gurkenrädchen pro Tag oder so. Dann gibt es Adipositas, das sind einfach, ja, die ich sag mal Bulimie, aber halt ohne zu kotzen und dann setzt es halt einfach an. Tendenzen, nee, ich mache keine Studien und kann ich nicht sagen.
Was hast du denn für eine Ausbildung?
Keine.
Also nicht so in die Essstörungsrichtung.
Was würdest du jetzt, was meinst du jetzt? Hätte ich dir jetzt gesagt, ich bin Psychologin, ich bin spezialisiert auf Essstörungen, habe 3 Studiengänge gemacht und so.
Das keine Ahnung.
Genau, aber das ist das Denken, oder?
Ja. Aber du hast jetzt einfach anhand von deiner Erfahrung.
Ich habe meine Erfahrung, ich habe viele Ausbildungen in Heilarbeit, in Bewusstseinsarbeit gemacht, was viel wertvoller ist. Ich könnte jetzt ein Psychologiestudium noch machen, damit die Frauen, die zu mir kommen, es über die Krankenkassen abrechnen können. Aber das ist der einzige Grund. Mhm. Ich mache das seit 6 Jahren in Gruppen. Ich habe hunderte von Frauen begleitet. Hunderte von Frauen, die vorher 4-mal stationär jahrelang in irgendwelchen Psychotherapien waren, den Weg nie geschafft haben. Mhm. Da muss mich niemand fragen, ob ich eine Ausbildung habe. Aber die Mehrheit der Menschen, die gehen lieber zu einem Psychologen, weil es die Krankenkasse bezahlt. Du gehst halt 2 Jahre, dann führe ich auch Gespräche mit den Frauen. Sagen sie mir, ja, bei der Therapeutin mache ich 3 Jahre, ja, danach habe ich gewechselt, mache ich da 2 Jahre. Dann sage ich, okay, also warst du 3 Jahre? Also wegen was warst du? Ja, wegen der Bulimie. Okay, also du warst 3 Jahre beim Therapeuten wegen der Bulimie. Hat sich was verändert? Ja, nein, eigentlich nicht. Dann sage ich, ja, wieso? Finde den Fehler. Also, du gehst 2 Jahre dahin. Habe ich auch gemacht. Ich bin jahrelang jede Woche schön rein und wieder raus und wieder weitergemacht. So ein bisschen Alibi. Mhm. Aber wenn du wirklich etwas verändern willst, ist das schwierig. Eine junge Frau hat mir letztens gesagt, in Deutschland und Österreich gibt es diese, die heißen Schönkliniken. Keine Ahnung, warum die schön heißen, aber das ist irgendwie der Name. Das sind so auf Essstörungen spezialisierte Kliniken. Dann sagt die mir, ja, und dann gehe ich halt jedes Jahr einmal in die Schönklinik. Und dann sage ich so, okay, also, so wie du in Skiurlaub gehst, gehst du jeden Tag, jedes Jahr einmal in die Schönklinik. Und jedes Mal wegen der Bulimie. Mhm. Okay.
Also,
und Frage beantwortet.
Bei der Schönklinik hier gibt es einfach Menschen wie ein Psycholog, der auch mit dir redet, oder?
Ja, natürlich, die sind spezialisiert auf Essstörungen. Das sind okay. Nur Kunden, die mit Essstörungen dahin kommen. Ich habe Frauen bei mir, die waren schon 4-mal stationär. Das ist aktuell das System. Es wird aber von der Krankenkasse bezahlt. Es ist ein System, das ganz viele Abhängigkeiten hat, das sich aber auch nicht gern verändern lässt. Weil stell dir vor, diese Psychologen oder auch diese Kliniken, die jetzt zwar Wartelisten haben, aber die hätten dann keine Wartelisten mehr, weil sie wirklich zielorientiert arbeiten oder ergebnisorientiert arbeiten oder die Menschen wirklich frei werden würden. Wäre irgendwie noch cool, oder?
Mhm. Denkst du, es gibt Langzeitschäden?
Ja und nein. Also es gibt sicher welche. Es gibt zum Beispiel Haare, Nägel, Haut, das ist so das, was einfach brüchig wird, was einfach ja wirklich Schaden davon nehmen, die Zähne vor allem. Das, glaube ich, gibt keine Frau mit Bulimie, die nicht einige bis ein paar viele Zähne einfach reparieren, ersetzen, was auch immer muss. Ich habe Frauen, die haben echt, also die eine, die ist 37, die hat nur noch quasi künstliche Zähne.
Warum?
Weil die Zähne kaputt sind.
Kommt das vom Erbrechen von dem Magen?
Auch vom Essen. Du musst dir vorstellen, du konsumierst da in einem Tag so viel wie vielleicht eine 5-köpfige Familie in einer Woche. Das heißt, die Zähne haben ja trotzdem ein bisschen noch was zu tun. Und das ist ja dann halt einfach auch Abnutzung, dann gibt es Löcher und so.
Okay. Und psychisch?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt auch immer wieder sehr ich sag mal, ein Stück weit sehr unterschiedlich oder auch individuell. Ich nenne es jetzt, wie weit sich die Menschen sinken lassen. Weil jetzt mit Bulimie und vor allem die Frauen in einer Begleitung, das sind Frauen, die meisten, die sind voll berufstätig, die sind im Leben, die sind im Alltag integriert, die sind, das siehst du niemandem an. Wenn du in ein Seminar zu mir kommst, da in den Raum reinguckst, großartige Frauen, Wahnsinn. Hoch erfolgreich im Job und was auch immer alles. Die sind schon auch in einer gewissen Stabilität, auch im Körper. Es gibt aber dann diejenigen, die sich halt wirklich nur noch als Opfer und Selbstmitleid und wirklich in dieser Sucht total gefangen sind. Und da, ja, das sind psychisch eben dieses Drama, dieses Selbstmitleid, dieses Lügen, dieser Hass, dieser Ekel, minderwert, wertlos, kann nichts, bin nichts, all das Zeugs, das nagt natürlich, je länger das geht und je enger diese Sucht wird oder dich im Griff hat oder beherrscht, ist es halt schon etwas, was ja, langfristig nicht ideal ist, auf keinen Fall.
Okay. Und gibt es eigentlich Unterschiede von den betroffenen Menschen zwischen Jugendlichen und erwachsenen Personen? Also siehst du hier einen großen Unterschied?
Nein, das sehe ich nicht. Ich habe auch in meinen Begleitungen wirklich quer durch. Erst war es mal bei 20, jetzt sind wir bei 16, wo wir die Jugendlichen aufnehmen und eben das geht von 16 bis 67.
Okay.
Und das kann der Enkel sein und die Oma und die Mutter da dazwischen. Und schlussendlich ist das Symptom bei allen gleich, ähnlich. Und was ich unglaublich schön finde an diesen Gruppen, weil die so durchmischt sind, also wir haben auch ein Angebot noch, wo wir die Jugendlichen von 16 bis 20 noch separat begleiten, aber die ganzen Gruppen, die ich führe, die sind meist durchmischt. Und das ist so schön zu sehen, wie die auch untereinander, also wirklich, eben nicht, boah, du alte Schachtel, musst mir nichts sagen und so, sondern das ist sehr, sehr achtsam und wertschätzend und können alle voneinander lernen.
Sind Essstörungen vererbbar? Denkst du, wenn jetzt jemand aus der Familie mal eine solche Krankheit hatte?
Ja und nein. Also ich meine, wenn du mit einer Mutter aufwächst, die Bulimie hat, dann wirst du irgendwie eine komische Energie haben beim Essen. Entweder isst sie gar nie mit oder sie isst immer mit oder sie isst 5 Teller oder sie ist nachher ständig in der Küche oder sie ist ständig im Bad. Da können gewisse Sachen quasi überschwappen, müssen aber nicht. Und dann ist ja immer die Frage, wer durchbricht's? Auch wenn es jetzt quasi vererbt ist, wenn jetzt die Tochter, also ich habe immer wieder mal Gespräche mit jungen Frauen, wo die mir dann sagen, ja, meine Mama hatte schon Bulimie oder ich gehe davon aus, ich denke, ich vermute, dass meine Mama das auch hat, wir haben darüber gesprochen. Und dann kann trotzdem diese Frau das durchbrechen. Also ich sag jetzt genetisch vererbt und irgendwas, da sage ich jetzt eher nicht.
Gibt es noch etwas, was du uns als Jugendliche mitgeben kannst, was die Essstörung angeht?
Ja, vor allem, dass ihr einfach verbunden mit euch selbst seid, dass ihr fühlt und wahrnehmt, was ihr braucht, was euch gut tut, dass ihr euch unabhängig macht von Bewertungen und Vorgaben von außen, dass ihr wahrnehmt, eben, was brauche ich, was tut mir gut. Völlig egal, was irgendwelche Leute erzählen, was irgendwelche Social Media Sachen, wo der größte Teil fake ist, vorgibt, so müsste es jetzt sein. Und ich glaube, immer wieder sehr achtsam mit sich selbst sein, auch immer mal wieder reflektieren, wo stehe ich, wie geht es mir, wie fühle ich mich, nähre ich mich, fühle ich mich wohl, geht es mir gut. Und idealerweise eine Vertrauensperson haben, mindestens eine im Leben. Das hilft extrem.
Merci für
mal. Mega gern.
Danke.
Mega gern.